Hey, danke vielmal, Band. Ihr habt so Gas gegeben, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass ich schon dran bin. Aber es ist auch vom Ablauf her recht schnell gegangen. Aber schon als ich reingekommen bin und ihr am Proben waren, habe ich gerade schauen, dass ich nicht wieder hinterher rausfliege, weil ich einfach so Gas gegeben habe. Und ich das so cool finde. Genau. Die letzten zwei Mal hat der Friedel Zfahlen predigt. Und er hat erzählt über Israel, Hamas, Endzeit und Offenbarung. Aktuelle Themen, herausfordernde Themen. Und ich habe heute ein Predigtthema vorbereitet, das genauso herausfordernd ist. Es ist genauso aktuell und es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist eine andere Richtung, es geht um Liebe, es geht um Annahme. Aber die das Gefühl haben, das sei einfach, die täuschen sich extrem. Es geht um das Thema Identität und so ein bisschen die Frage, wer bin ich? Was macht es mich aus, wer ich bin und von wem werde ich geprägt? Was prägt mich überhaupt? Und wir tauchen da so ein bisschen in diese Geschichte ein. Vom verlorenen Sohn. Jetzt, Dino, könntest du mir noch den Drucker bringen? Ich habe ihn leider vergessen. Dann kann ich nachher selber weiterklicken bei der Präsentation. Du musst nicht rennen, das ist alles gut. Danke dir vielmals. Geschichte vom verlorenen Sohn. Es gibt den verlorenen Sohn in der Geschichte. Und es gibt einen zweiten Sohn. Es sind ja immer zwei Söhne. Ich habe lange immer gemeint, es gibt einfach einen Sohn, der verloren ist. Wenn man die Geschichte ein bisschen genauer anschaut, und das werden wir nachher machen, dann werden wir merken, dass es zwei Söhne sind. Und der zweite Sohn, also der ältere Sohn, der ist genauso verloren wie der erste. Ich habe so das Privileg, mich mit dem Thema, mit dieser Geschichte vertraut zu machen. Ich habe sie ein paar Mal durchgelesen und ich habe sie auf mich wirken lassen. Und das Coole finde ich, wenn man so Zeit hat, um Bibelstellen auf sich wirken zu lassen, dann plötzlich fängt es an, zu einem zu reden. Und man nimmt viel mehr Sachen wahr, als das man am Anfang wahrnimmt. Und man taucht so ein in die Tiefe. Und ich habe recht gestaunt, aber die Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das hat eine enorme Tiefe und man kann extrem viel davon lernen, auch an Prinzipien. Bevor wir aber die Geschichte anschauen, habe ich euch ein Wort mitgebracht. Ihr seht es hinten eingeblendet. Es ist Englisch. Das Problem ist, man hat den Abstand, ich habe den Abstand vergessen zu machen. Wir dürfen das mal lesen, versuchen. Die jetzt kein Englisch können, die sind einfach befreit von dieser Aufgabe, die können zurücklehnen. Und alle, die so ein bisschen Englisch verstehen und das auch ein bisschen deuten können, die können wir mit dem Nachbarn darüber austauschen, wo dass man da den Abstand kann setzen kann. Also, ich gebe euch gar nicht viel Zeit. Ich habe schon die ersten Aha gehört. Die ersten Leute haben schon die ersten Sachen herausgefunden. Ich sehe schon, das macht so Freude, die Aufgabe. Ich komme gar nicht mehr zurück. Gerade verloren, die Leute. Blende euch mal die eine Lösung ein. Wer von euch ist auf das gekommen? God is now here. Oder? Is nowhere. Genau, wer ist auf nowhere gekommen? Also Gott ist nirgends. Mal Hand tun. Wer ist aufs andere gekommen? Ich sehe es da noch eingeblendet. God is now here. Wer hat beides erkannt? Okay, ich bin relativ gut. He? Sehr gut. Wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das zweite nicht herausgefunden. Es hat viel mit der Perspektive zu tun, wie das wir Sachen anschauen. Und gerade auch beim älteren Sohn werden wir sehen, es hat mit der Perspektive zu tun, von wem dass du dich prägen lässt und es hat damit zu tun, von wo dass du deine Identität dir holst. Je nachdem heisst es, Gott ist nirgends oder heisst es, Gott ist jetzt da. Wir werden jetzt miteinander die Geschichte anschauen. Lukas Evangelium Kapitel 15, Vers 11. Ich darf das gerne auf der Bibel aufschlagen. dann kann man dort auch mitlesen und sich Sachen noch anstreichen. Ich kann aber alle Verse auch in die Projektion mit hineingenommen. Also, da heisst es, Jesus fuhr fort. Also das Gleichnis hat Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Also, Ausgangslage ist so, es gibt einen Vater und es gibt zwei Söhne. Vermutlich hat es noch mehr in dieser Familie gegeben. Man hat sich jetzt so ein bisschen auf das beschränkt, was wichtig ist für die Pointe. Und hat die anderen Sachen weggelassen. Also, wir wissen, es gibt einen Vater und zwei Söhne. Weiter in der Geschichte sieht man auch, die haben einen Bauernhof. Sie haben Land und sie haben Tiere. Sie haben auch Angestellte, sie haben Tagelöhner. Das heisst, man kann davon ausgehen, der Vater oder die Familie hat eher zu der wohlhabenderen Familie in dieser Zeit gehört, weil sie Hab und Gut hatte. Und jetzt heisst es, dass der jüngere Sohn, der ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, ich will meinen Erbteil jetzt schon haben. Erbvorbezug würde man es wahrscheinlich heute nennen. Der Vater hat ihm den Besitz gegeben, er hat sein Erbe aufgeteilt und er hat dem jüngeren Sohn ein Drittel von allem gegeben. Warum ein Drittel? Weil es früher noch so war, dass der älteste war, der hat immer zwei Drittel bekommen, damit er den Hof nachher weiterführen kann. Wie heute, gab es auch noch ein bisschen in die Richtung gehandhabt. Mehr oder weniger. Das heisst, der jüngere Sohn, der hat das eingeteilt bekommen, er hat Land bekommen, er hat Tiere bekommen und er ist auf den Markt gegangen und hat das alles verkauft. Er wollte es zu Geld machen, weil Land und Tiere kann man nicht so einfach mitnehmen, wie wenn man Geld hat. Das ist einfacher zu mitnehmen. Das ist ein bisschen transportabler. Und dann heisst es, wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Alles, was er hatte, und es war nicht wenig, was er hatte. Man kann nicht sagen, er hat nur vielleicht 10 Franken gehabt und ist ausgezogen, sondern er hat viel gehabt. Und er ist gegangen, weil er herausfinden wollte, was hat denn die Welt eigentlich zu bieten. Jetzt bin ich das Leben lang bei meinem Vater, ich bin mein Leben lang bin ich bei dieser Familie, ich bin auf dem Bauernhof, ich habe dort mitgearbeitet und hat sich gefragt, hat denn das Leben eigentlich nicht mehr zu bieten als das, was ich schon hatte? Er hat ja wieder den Vergleich nicht gehabt. Darum ist er rausgezogen in ein fernes Land. Vers 14, als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier um vor Hunger. Der verlorene Sohn war in dem fernen Land, hat alles ausgegeben und er hat nachher einfach nichts mehr gehabt. Er hat Hunger gehabt. Er hatte kein Geld mehr, gehabt, um sich etwas zu essen zu kaufen. Er war verzweifelt. Und dummerweise ist gerade noch eine Hungersnot ins Land eingebrochen, sodass die anderen auch zu wenig hatten, die sie ihm hätten geben können. Er hat dann recht Druck gemacht und hat bei einem Bürger von einem Land hat er einen Job bekommen als Schweinehüter. Schweinehüter, das war jetzt nicht gerade so der angesehene Job in dieser Zeit. Ein Schwein ist ein unreines Tier für einen Jude. Und es heisst, die Schweine die sind gefüttert worden mit Schoten. Schoten, das sind so Samen oder Früchte, die hat er dem Schwein zum Essen gegeben. In einer anderen Bibelstelle heisst es auch, dass Schoten und die Früchte, die kann man essen. Und gerade arme Menschen haben die oftmals zu sich genommen, um den Hunger zu stillen. Also man kann sie essen, es ist nicht genüsslich, es ist nichts Feines, aber es würde theoretisch funktionieren. Aber der Besitzer, der ihm den Job gegeben hat, hat gesagt, nein, du darfst nicht von dem essen. Der verlorene Sohn ist bei diesen Schweinen die stinken. Er hat zu wenig Kleider zum Wechseln. Und er ist dort in dieser aussichtslosen Situation, hat Hunger und weiss nicht mehr, wie weiter. Und jetzt kommt es ihm in den Sinn, wie das es früher gehabt hat. Und er merkt, alle Tagelöhne von meinem Vater, die haben mehr als genug zu essen gehabt. Und ich komme da sozusagen um. Vers 18, darum, ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Er hat gemerkt, so geht es nicht weiter. Ich komme um. Das geht so nicht. Und er hat gemerkt, ich habe mich versündigt. Und zwar gegen den Himmel und auch gegen seinen eigenen Vater. Er hat gemerkt, ich habe das Geld zu mir genommen. Ich habe es schlecht verwaltet. Ich habe es einfach ausgegeben. Weiter hinten lesen wir nachher in den weiteren Versen steht noch, er hat das Geld verprasselt. Er hat es bei Prostituierten ausgegeben. Er hat einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie schlimm das war und was er alles falsch gemacht hat. Aber er hat gemerkt, ich habe mich versündigt. Ich habe Fehler gemacht, ich habe dumme Sachen gemacht. Und dann ist er nachher zum Schluss gekommen und sagt, weil ich Sachen falsch gemacht habe, bin ich es nicht mehr wert. Er sagt, weil ich es verbockt habe, weil ich mit dem Geld schlecht umgegangen bin, weil ich gesündigt bin, bin ich nicht mehr wert, der Sohn vom Vater zu sein. Und das ist so ein Prinzip, das dahinter steht, wo auch in meinem Leben ich schon ein paar Mal entdeckt habe. Weil etwas passiert ist, vielleicht weil ich einen Fehler gemacht habe, habe ich nachher das Gefühl bekommen, ich bin dumm. Wie er es gehabt hat. Weil er es falsch umgegangen ist, falsch gelebt hat, ist es nicht mehr wert, der Sohn zu sein. Oder weil ich etwas Dummes gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich bin ein Versager. Also das Prinzip dahinter ist, es ist eine Tatsache, etwas, was ist, etwas, was passiert ist. Und wenn man das wie nicht hinterfragt, dann hat es Potenzial, dass die Tatsache plötzlich anfängt, deine Identität zu werden. Und dass du nachher das Gefühl hast, darum bin ich. Weil ich etwas gehabt habe, etwas erlebt habe, darum bin ich. Das war die Wahrnehmung vom verlorenen Sohn und so hat er sich gefühlt. Er hat nicht nur gestunken, weil seine Kleider gestunken haben, sondern in seinem Herz hat er sich tief wertlos gefühlt. Die Schicht, die Stellung, die er gehabt hat bei dem Schwein an unterster Stelle, genau so hat es sich in seinem Herz angefühlt, als ich bin wertlos. Ich bin nichts mehr wert. Und aus einer Notlösung hat er gemerkt, wenn ich jetzt nichts mache, wenn ich nichts ändere, dann werde ich da sterben. Er hat sich erinnert, dass bei seinem Vater haben die Tagelöhner besser gehabt. Die haben Arbeit gehabt und die haben genug Geld gehabt, um sich Essen zu leisten. Darum kommt er zu dieser, darum hat er die Idee, ich gehe doch einfach zurück. Dort habe ich es viel besser als da, wo ich jetzt bin. Genau, er ist beim absoluten, hat wirklich den Tiefpunkt hat er erreicht gehabt. Und da habe ich noch das Prinzip hinten aufgeschrieben, ich habe gesündigt, darum bin ich. Weil ich gesündigt habe, bin ich ein Sünder, das stimmt, so lange, bis mir das wieder los ist. Aber das darf nie die Identität einnehmen und das schlussendlich ausmachen. Nur weil einer einen Fehler macht, ist er nicht immer dumm. Jeder macht einen Fehler, das ist voll okay. Weil wir Sachen machen, darf man das nicht zu unserer Identität machen. Das ist aber viel einfacher gesagt als gemacht. Und jetzt werde ich noch das zweite Prinzip anschauen, wo ich glaube, hat der verlorene Sohn auch geprägt. Und wir sind verleitet, zum auch so zu denken. Das ist so ein bisschen die religiöse Sicht, die ich gerne da reinbringen möchte, wo ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, es ist eine Tatsache. Und man sieht sich dann ein Stück weit als Schuldiger. Und nimmt das religiöse Argument, jetzt diene ich, um es wieder gut zu machen. Ich kann es vielleicht nicht ganz gut machen, aber ich kann es zumindest versuchen, wieder gut zu machen. Ich kann es versuchen, damit auch ich mich besser fühle. Ich merke es ein bisschen, es ist der Leistungsgedanke, der da dahinter ist, der da dahinter steht. Und ich kann mich recht gut identifizieren mit dem Prinzip. Ich bin selber in Pornografie gefangen gewesen. Und der Effekt von, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Scheiß gemacht, wie gehe ich jetzt damit um, ist relativ schwer. Und der Zug, wie ich habe einen Fehler gemacht, ich will es wieder gut machen. Oder ich habe mir dann, einmal habe ich mir gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache es jetzt selber wieder gut. Und zwar tue ich jeden Tag Bibel lesen, 3 Kapitel, und zwar ein ganzes Jahr lang. Habe ich mir gesagt, mit dem Motiv dahinter, ich habe einen Fehler gemacht, es ist nicht recht, aber ich mache es selber jetzt wieder gut. Und das Prinzip hat auch der verlorene Sohn gehabt. Ich gehe zurück zu meinem Vater, ich schaffe wie ein Sklave, wie ein Knecht, gehe ich zu ihm auf den Bauernhof und schaffe als Tagelöhner. Ich gehe jetzt da wirklich krampfen. Damit ich einen Teil von dem, was ich verbockt habe, meinem Vater dann wieder zurückgeben kann. Und jetzt schauen wir uns die Reaktion vom Vater an, wie er reagiert hat auf seinen Sohn. Er hat sich auf den Weg gemacht, den Sohn, zu seinem Vater. Er war noch nicht weit entfernt und der Vater hat ihn schon gesehen. Das heisst, der Vater hat ihn als Sohn noch nicht abgeschrieben gehabt. Sondern er hat gewusst, mein Sohn, der gibt es. Und er hat Hoffnung gehabt, vielleicht kommt mein Sohn wieder zurück. Und darum hat er immer wieder geschaut, beim Horizont, kommt echt mein Sohn. Und plötzlich kommt der Moment, wo er sieht, an der Silhouette, mein Sohn, der kommt. Und jetzt, heisst es, als er noch weit entfernt war, hat ihn der Vater gesehen kommen. Das bewegte sein Herz und er lief seinem Sohn entgegen. Das Herz vom Vater ist bewegt worden. Er hat Freude gehabt. Er hat sich gefreut, sein Sohn kommt wieder zurück. Und er hat seine Arbeit, seine Angestellten, hat er alles liegen lassen, weil er gewusst hat, mein Sohn ist wichtiger. Und darum hat er seine Arbeit liegen lassen und ist dem Sohn entgegengelaufen. Er ist ihm um den Hals gegangen und er hat ihn geküsst. Also er hat ihn umarmt und er hat ihn geküsst. Jetzt versetzt euch mal in die Situation vom jüngeren Sohn. Du fühlst dich als absoluter Versager. Du bist nicht mehr wert, der Sohn zu sein. Du hast eigentlich keinen Wert mehr. Du stinkst, weil du monatelang unter Schwein gelebt hast. Du getraust dich auch gar nicht mehr, dem Vater in die Augen zu schauen, weil du hast so versagt auf allen Ebenen. Und jetzt kommt dein Vater und umarmt dich einfach und freut sich. Und dein Vater küsst dich sogar noch. Wie grusig muss das sein? Also ein bisschen so hat sich wahrscheinlich wirklich der verlorene Sohn gefühlt. Und jetzt kommt die Rede vom Sohn. Ich gehe davon aus, wo er zum Vater gelaufen ist, hat er nichts anderes gemacht, als sich überlegt, wie sage ich meinem Vater alles? Wie sage ich ihm das? Und er hat wahrscheinlich eine richtig gute Rede vorbereitet, mit einem guten Aufbau, zum Emotionen wecken, zum meinem Vater zu sagen, wie das war und es ist einfach dumm gelaufen und so. Und so hat er angefangen, Vater, ich habe mich gegen dich und gegen den Himmel versündigt. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann hat der Vater ihn aber unterbrochen und hat zu seinem Diener gesagt, schnell, hol das beste Gewand raus und zieh es ihm an, hol einen Ring und ein paar Sandalen. Also der Vater ist gar nicht wirklich auf den Sohn eingegangen und auf die Ansichten, die der Sohn hat. Weil der Vater hat nämlich eine andere Sicht über seinen Sohn. Und die Sicht, die können wir lesen, wenn wir die 3 Elemente anschauen. Das Gewand, der Ring und die Sandalen. Das erste ist das Gewand. Aus dem Jesaja wissen wir, das Gewand oder der Mantel, der steht immer für Gerechtigkeit. Auch wenn wir die Waffenrüstung anschauen, da Das Element, das den Oberkörper schützt, das ist der Panzer. Und das ist auch der Panzer der Gerechtigkeit. Und der Vater hat den Mantel genommen und hat den Mantel einfach über seinen Sohn übergelegt, sodass der Mantel ihn komplett bedeckt hat. Der Mantel der Gerechtigkeit. Und der Mantel der Gerechtigkeit, der steht dafür, in dem Moment, wo er ihm den Mantel angezogen hat, hat er seinen Sohn als gerecht erklärt. Er hat ihm alles vergeben. Und er hat, der Vater steht ja in dem Bildnis steht für Gott, für unseren liebenden Vater im Himmel. Und er hat genau gewusst, was sein Sohn alles erlebt hat. Er hat gewusst, was er gemacht hat, was er verbockt hat, was er falsch gemacht hat. Er hat ihm aber den Mantel der Gerechtigkeit angezogen und gesagt, ich vergib dir alles, was du gemacht hast. Du bist mein Sohn und du wirst immer mein Sohn bleiben. Und wir glauben an Jesus Christus, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er alle Schuld getragen hat. Wir können nichts machen, wo er nicht schon bereits gezahlt hat. Und dort ist ein der schwierige Part, das für uns anzunehmen. Und ich glaube, wir Menschen, die Erdbewohner sind, wir sind verleitet dazu, es uns selber zu verdienen. Oder mindestens einen kleinen Teil können selber zu machen. Und in diesem Beispiel zeigt es so schön, wie der Vater den Mantel um den Sohn herumlegt und sagt, es ist alles vergeben, es ist alles gut. Du bist mein Sohn. Du bist gerecht gesprochen worden und du bist rein. Ab der ersten Sekunde. Unglaublich. Wir schauen uns das zweite Element an, den Ring. Der Vater gibt dem Sohn einen Ring. Das ist jetzt ein Ehering. Er hat ihm aber einen anderen Ring gegeben, nicht einen Ehering, logischerweise, sondern einen Siegelring. Ein Siegelring war ein Ring, wo, wenn man den hat, kann man im Namen vom Vater Verträge unterzeichnen. Man hat den genommen, hat so einen Aufsatz gehabt, in den Wachs hineingedrückt und so hat man Verträge können im Namen vom Vater unterzeichnen. Das heisst, der Vater hat ihm ab dem Moment die Autorität, die er als Sohn hatte, hat er ihm wieder zurückgegeben. Und hat ihm gesagt, du bist mein Sohn, du bist freigesprochen und ich gebe dir jetzt Autorität wieder zurück als mein Kind. Du kannst in meinem Namen kannst du handeln, in meinem Namen kannst du sogar Verträge unterzeichnen. Der Vater hat nicht gesagt, jetzt geben wir dir mal 3 Monate Probefrist, jetzt kannst du mal als Tagelöhner arbeiten, jetzt musst du mal etwas wieder gut machen, sondern der Vater hat ihn von Anfang an wieder voll eingesetzt ins Amt als sein Sohn. Und das dritte Element, da ist von Sandalen gedreht. Auch das Bild treffen wir immer wieder in der Bibel an. Sandalen oder Schuhe, Schuhe von der Bereitschaft. Und die Schuhe stehen für Sicherheit. Das heisst, der Vater hat ihm neue Schuhe gegeben mit einem dicken Profil, dass er standhaft bleiben darf und dass er Sicherheit darf haben. Und wir werden uns auch nachher noch anschauen, wie das so ein bisschen konkret aussieht, diese Sicherheit. Ein Punkt, der auch noch extrem spannend ist, ist die Aussage vom verlorenen Sohn, wo er sagt, ich bin es nicht mehr wert. So ein bisschen nach dem Motto, jetzt bin ich es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das impliziert, dass er sagt, vorne bin ich es wert gewesen, dein Sohn zu sein, jetzt bin ich es nicht mehr. Es hat ganz viel mit Leistung zu tun. Vorne habe ich als dein Sohn gearbeitet, ich habe mich investiert. Dort bin ich es wert gewesen, dein Sohn zu sein. Jetzt habe ich eine schlechte Leistung vollbracht, jetzt bin ich es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Also auch der verlorene Sohn hatte das Leistungsdenken gehabt, wo man beim älteren Sohn nachher noch anschaut, wo sich einfach anders zeigt, aber auch das gleiche Prinzip dahinter steht und steckt. Und der Vater hat den Leistungsgedanken einfach ausgeblendet. Der ist für ihn nicht das Wichtigste. Sondern das Wichtigste ist einfach das Herz vom jüngeren Sohn. Und die Leistung ist zweitrangig. Das heisst jetzt nicht, dass man nicht etwas leisten soll. Ich glaube, Gott hat einem Menschen Arbeit gegeben, weil es gut ist. Ich habe auch die Überzeugung, man ein Mensch darf gerne ein bisschen mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten, da geht er nicht gerade kaputt. Aber es geht immer ums Motiv, das dahinter steht. Warum mache ich Sachen? Warum diene ich? Warum investiere ich in Menschen, die bedürftig sind? Und das Motiv herauszuspüren, das ist die Challenge. Und um das geht es in der Frage von Identität. Dass man nicht anfängt, sich selber Sachen zu verdienen. Etwas, was auch noch spannend ist, ist der mit der Autorität, der Ring. Wenn man den Ring trägt als Kind von Gott, dann hat man die Autorität vom Vater bekommen, um einen Vertrag unterzeichnen oder um so zu handeln. Der Ring hat relativ wenig mit unserem momentanen Befinden zu tun. Also wenn du den Ring hast und du weißt, du kannst den Vertrag unterzeichnen, dann kommt es nicht darauf an, wie du dich fühlst. Geht es mir jetzt gerade gut oder geht es mir schlecht, sondern der Ring ist das Entscheidende. Und wir als Gläubige haben manchmal auch die Illusion, ich kann nur an einer Person helfen, wenn ich gerade gefüllt bin vom Heiligen Geist. Wenn ich gerade so eine coole, gute Worship-Zeit hatte und ich habe Gott endlich wieder mal in meinem Herzen gespürt, jetzt fühle ich mich gut, also kann ich jetzt den Willen von Gott tun. Jetzt kann ich handeln. Oder der Umkehrschluss, mir geht es schlecht, ich habe eine Frage und Gott hat mir nicht geantwortet und ich komme nicht weiter in meinem Leben. Schlussendlich, dass wir Autorität haben, hängt damit zusammen, dass sie uns gibt und nicht, wie wir uns fühlen. Und wenn wir anfangen, unsere Autorität am Fühlen abhängig zu machen, dann haben wir eben auch einen Fehler im Leistungsdenken. Weil dann haben wir wieder das Gefühl, wir müssen uns gut fühlen, damit wir dienen können. Und das ist eben auch wieder eine Lüge, weil wir müssen uns nicht gut fühlen, sondern nicht wir sind es, die es machen, sondern wir berufen uns und wir sind autorisiert vom Vater im Himmel. Wir nehmen seine Autorität und weil wir die Autorität von ihm nehmen, können wir dienen und helfen. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt fühle ich mich gut, jetzt habe ich vorhin so eine gute Zeit im Worship gehabt, jetzt bin ich parat, dann ist es wieder das Problem, dass ich es bin, was es schlussendlich macht. Vers 23, die Reaktion vom Vater. Er hat einfach Freude. Sein Sohn ist zurückgekommen und er sagt, wir machen das Fest, wir schlachten das Tier, wir haben grosse Freude. Er sagt, mein Sohn war tot gewesen, oder so hat es sich angefühlt für ihn und jetzt ist er zurückgekommen ins Leben. Er ist verloren gegangen, jetzt ist er wiedergefunden worden. Und sie haben ein riesen Fest gefeiert. Alle Angestellten, alle sind dort und haben einfach eine Party gemacht. Aber jetzt kommen wir zum älteren Sohn. Der war natürlich noch auf dem Feld am Krampfen. Wo er zurückgekommen ist, hat er schon von weitem gehört, irgendwie, da hat es Musik, da sind Leute glücklich, Leute sind am Feiern. Und hat sich so ein bisschen gefragt, was ist denn da eigentlich los? Er hat einen Diener zu sich geholt und hat ihn gefragt, was machen die? Der Diener sagt ihm, dein Bruder ist zurückgekommen. Und dein Vater, er hat ein riesen Fest vorbereitet, es gibt ein grosses Essen, weil er ihn wieder gesund hat. Und jetzt kommt die Reaktion vom älteren Sohn. Und ich glaube dir zu meinen, die schon lange im Glauben sind, haben vielleicht auch gewisse Züge von dem älteren Sohn. Und die einen werden vielleicht gewisse Züge in ihrem Leben selber identifizieren, wie es mir eben auch so gegangen ist. Vers 28. Der ältere Sohn ist zornig geworden. Der ist hässig geworden. Und hat nicht reingehen wollen. Ich habe mir es ein bisschen so vorgestellt, der ältere Sohn hat die Arme verschränkt und hat trötzelt, wie ein kleines Kind. Nein, ich gehe nicht rein. Ich gehe nicht auf das Fest, ist mir egal, der ist eh nicht wert. Und jetzt kommt wieder die Rolle vom Vater, die einmal mehr sensationell ist. Der Vater erkennt das. Und der Vater geht auf den älteren Sohn zu. Der Vater verlässt das Fest, verlässt die Party und geht zu dem älteren Sohn hin und holt ihn dort ab, wo er ist und wo er steht. Und immer wieder, wenn ich eine Lebensgeschichte höre, dann merke ich, dass genau das passiert. Gott als Vater kommt zu diesen Menschen, die in Not sind, und holt sie dort ab, wo sie stehen. Der Vater steht zu ihm an Und wie aus der Kanone geschossen kommt der ältere Sohn und sagt: So viele Jahre habe ich für dich geschafft, wie ein Sklave. Ich habe geschuftet. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und du hast mir auch nicht einmal, auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und jetzt kommt der zurück. Dein Sohn. Der sagt, er ist dein Sohn. Also für den älteren Sohn ist klar, der Sohn, der ist gestorben. Der hat es versaut, der hat es verspielt, weil er auch in diesem Leistungsdenken drin ist. Dann macht das Sinn. Und sagt, und jetzt kommt der wieder zurück, dein Sohn. Dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat. Und ich glaube, am liebsten hätte er da noch laut geschrien, dein Sohn, der Sünder. Der kommt zurück und du machst ein riesen Fest für ihn. Du freust dich und machst ein Fest und hast ja gar nie ein Fest für mich gemacht. Und man merkt, man spürt so ein bisschen, was der ältere Sohn prägt. Er hat sich seine Stellung verdienen. Er hat sich seine Stellung und seine Identität als Kind von Gott, als Erbe von dem Vater. Es ist eine höhere Aufgabe, der Erbe von seinem Vater zu sein. Er war berufen, um den Hof nachher weiterzuführen, dass das rendiert. Er war berufen, um mit anderen Leuten nachher die einzustellen, als Arbeitgeber sozusagen. Also, er hatte eine höhere Stellung gehabt. Er hat aber nicht verstanden, dass er die Stellung hat, weil er einfach der Sohn vom Vater ist. Die Identität von Kindschaft kommt durch die Geburt. Und bei einem Gläubigen kommt es, wenn man sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, dann wird man wiedergeboren. Und wenn man die Wiedergeburt erlebt hat, wenn man den Heiligen Geist einmal erlebt hat, dann ist man ein Kind von Gott, dann ist man dort drin und dann hat man das. Und dann muss man nicht mehr sich das verdienen und krampfen. Man darf krampfen. Und ich glaube dir auch zu meinen, es ist gut, wenn man krampft, es ist gut, wenn man arbeitet, wenn man sich investiert, es ist gut, wenn man dient, es ist gut, wenn man den Leuten hilft. Aber wenn das Motiv dahinter ist, ich mache das, damit ich mir meine Identität verdiene, dann ist man auf dem Holzweg. Und das hat der ältere Sohn gemacht. Darum hat er es geschafft, von der Liebe und von der Annahme von seinem Vater vorbeizuleben. Es hat er wie verpasst, weil er war beschäftigt, wie er es da sagt, er war beschäftigt, wie ein Sklave zu arbeiten. Und hat eigentlich das Wichtigste verpasst, die Beziehung mit seinem Vater. Wie das die Geschichte ausgeht, weiss man nicht. Beim verlorenen Sohn gibt es ein riesen Happy End. Es gibt ein grosses Fest. Beim älteren Sohn endet die Geschichte mit diesen Versen. Aber auch der Vater gibt ihm noch eine Antwort und sagt, aber Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Er holt ihn auf der Leistungsebene sozusagen ab und sagt, schau doch um. Alles, was du siehst, alles, was ist, dir und Land, das gehört ja schon lange dir. Der andere Erbe ist ja schon ausgezahlt worden, der hat sein Geld verprasselt. Und du bist gesetzt als Nachfolger und alles, was du siehst, das gehört eigentlich bereits dir. Warum schaffst du eigentlich und krüppelst als Sklave, ohne dass er gemerkt hat, welche Position dass er eigentlich schon lange hat? Und ich glaube, wir können so viel lernen von dieser Geschichte. Wir können lernen, zu Gott zu kommen, bei ihm zu sein. Und er ist der, der uns Identität gibt. Und er ist der, der uns liebt und annimmt, einfach so, wie wir sind. Nicht perfekt, aber er liebt uns und nimmt uns an, so, wie wir sind. Und darum haben sie nachher ein Fest gefeiert und uns gefreut. Und der Vater hat auch den älteren Sohn noch einmal eingeladen. Jetzt tun wir doch zusammen feiern und wir tun uns freuen. Denn dein Bruder war tot und ist jetzt wieder ins Leben zurückgekommen. Er ist verloren und ist jetzt wieder gefunden. Worden. Und ich möchte euch am heutigen Morgen fragen, wir nach einer langen Worship-Zeit, das ist perfekt, um diese Frage zu bewegen. Welcher Sohn bist du? Gibt es einen Sohn, wo du dich kannst identifizieren kannst? Und wenn ja, in welchem Bereich? Bist du der, der innen weggelaufen ist? Der sich vielleicht selber verwirklicht? wo die Welt entdecken wird, weil die Welt so viel zu bieten hat. Und darum bist du weggelaufen vom Vater, hast dich entfernt von ihm. Oder bist du der ältere Sohn, du hast dich gar nicht entfernt vom Vater. Du hast geschafft, du bist vielleicht bei uns in der Kirche, du bist vielleicht meistens da am Sonntag, hast noch ein, zwei andere Dienste. Die machst du treu und gut, aber eigentlich machst du es, um dich ein Stück weit auch gut zu fühlen. Und das wäre wie das falsche Motiv. Jetzt dürfen die Musiker gerne auf die Bühne kommen. Ich habe da noch ein paar Fragen zum Mitnehmen aufgeschrieben. Das eine ist, wo glaube ich lügen? Es liegt irgendwie nahe am Mensch, dass wenn Sachen passieren, es gibt Tatsachen, die sind, wir machen Fehler, wir tun manchmal Sündigen, auch wenn man es nicht will. Das ist eine Tatsache. Aber fängt an, oder gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo das plötzlich auf deine Identität übergekommen ist und wo du gemerkt hast, das hat etwas mit mir gemacht. Dann möchte ich dich einladen, nenn das beim Namen und lass nicht einfach stehen. Wir haben ein Ministry-Team, das sind die Menschen, die da so ein Schild haben. Sie stehen nachher dort hinten bei den Sofas und tun gerne deine Geschichte anhören und tun noch lieber für dich einfach für dich beten und die Wahrheit von Gott in die Situation hinein proklamieren. Diese Möglichkeit hat man. Vielleicht sagst du dir, ich habe den Mantel von der Gerechtigkeit nie wirklich angezogen. Ich fühle mich immer noch schuldig. Ich bringe das einfach nicht weg. Es gibt so die Grafik, wo ein Mann mit dem Rucksack kommt zum Kreuz, betet, sagt, ich lege dir alles an, läuft wieder weg und hat aber den Rucksack immer noch hinten am Rücken. Vielleicht fühlst du dich so. Dann hast du den Mantel von der Gerechtigkeit noch nicht richtig angezogen. Oder du merkst, du hast den Ring von der Autorität einfach wieder abgelegt. Vielleicht, weil du dich nicht gut fühlst, vielleicht gibt es auch einen anderen Grund. Aber der verlorene Sohn hat ab dem ersten Moment die Autorität wieder zurückbekommen, als er sich für den Vater entschieden hat. Und beim dritten Punkt, die Schuhe, die einem Halt geben. Und da kann ich noch mal schnell die Folie haben. Noch meine letzte Folie von der Präsentation. Da gibt es nämlich noch, ich habe noch drei Beispiele aufgeschrieben. Momente, so kann man sich manchmal fühlen als Mensch. Das ist berechtigt, wenn man so ein bisschen die Welt schaut und was man alles erleben kann. Es ist einfach falsch, wenn man in die Bibel hineinschaut. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist das Gefühl ausgeliefert oder am Empfinden. Und wir als Christen, wir dürfen aber die Bibel nehmen, wir dürfen die Bibelverse nehmen und das als Wahrheit in die Situation hinein proklamieren. Wir können die Verse der Bibel in die Situation hineinbeten. Und wenn du denkst, du bist Gott egal, Gott sieht dich nicht, Gott interessiert sich nicht für dich, du bist vielleicht ein kleiner Fisch, dann darfst du 1. Johannes 4,16 über dein Leben aussprechen, was heisst, ich danke dir, Gott, dass du mich über alles liebst. Yes. Wenn du merkst, ich bin auf mich selber gestellt. Ich muss alles immer selber machen. Niemand hilft mir. Ich bin allein, vielleicht einsam. Dann darfst du 1. Petrus 5,7 nehmen, was heisst, und werft so all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe eine Verletzung in mir, ein schwieriges Erlebnis, das ich gemacht habe, und ich bring das nicht weg, ich komme davon nicht los und es gibt wirklich keine Heilung. Dann darfst du Psalm 147, Vers 3 nehmen, was heisst, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Es gibt nichts, wo Gott nicht heilen kann. Und ich glaube, es gibt nichts, was sich der Vater mehr sehnt, unser Vater im Himmel, als einfach dir zu begegnen. Er hat sich in der Geschichte zweimal aufgemacht zu den Söhnen, um sie dort abholen, wo sie sind. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir genau dem möchten Raum geben. Der Vater möchte heute zu euch kommen und euch begegnen, dort, wo ihr seid. Lasst euch auf das ein. Öffnet euer Herz und macht das, was ihr merkt, das ist jetzt dran. Sagen, dass du ein liebender Vater bist, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir machen Fehler. Wir sind manchmal gedanklich an irgendwelchen Orten, aber du bist gedanklich bei uns, und zwar immer. Wir können das nicht verstehen, weil wir anders ticken, weil wir anders gebaut sind. Und unser Wissen immer nur bruchstückhaft ist. Aber du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns liebt. Du bist ein Gott, der uns jetzt möchte begegnen möchte. Ich lade euch ein, steht doch auf und öffnet eure Herzen. Wir wollen unsere Herzen aufmachen. Jeder Teil vom Herzen soll offen sein. Auch wenn es Teil vom Herzen gibt, wo schwierig ist, das Licht reinzubringen. Teil, wo man verletzt ist. Teil, wo man sich dafür schämt. So bitte ich dich einladen, öffne diesen Teil. Und lass einfach den Vater mit seiner Liebe dort drin wirken.
Jetzt bin ich wieder da.